im großgeschriebenen Sinn. Und die heutige Vorgabe oder der heutige Text ist mir so irgendwie gegeben worden, der heißt, wir werden über glückliche Jünger. Und das ist mir nicht so leicht gefallen. Wie ihr wisst, oder wie vielleicht manche von euch wissen, ist mein Vater letzten Montag verstorben. Und da ist man nicht so glücklich, oder? Aber ich muss euch wirklich sagen, ich bin sehr dankbar, dass Gott auch in schweren Zeiten und wie wir es jetzt gerade gesungen haben, einem nahe ist. Und ich danke auch für alle, die für mich und für uns gebetet haben. Mein Vater ist sehr alt geworden, er war 93, knapp vor seiner Vollendung seines 93. Lebensjahres. Und er war seines Lebens lang eigentlich ein Suchender. Und in den letzten Monaten und Jahren, wir haben früher sehr viel diskutiert und über Gott geredet und wir sind nicht auf einen Nenner gekommen, aber in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten Jahren, hat er immer wieder von sich aus angefangen, ich soll beten beim Essen, ich soll was sagen und so weiter. Und habe einfach gemerkt, er hat doch irgendwo eine Sehnsucht, zu Gott zu kommen. Und ich habe ihm und Irmgard, wir haben ihm einfach Bibeltexte vorgelesen und für ihn gebetet, in den letzten Wochen schon immer wieder. Und ich überlasse es Gott, wo er jetzt ist. Auf jeden Fall danke für die Gebete. Und ich soll jetzt über glückliche Jünger reden. Der Text hat mich aber so berührt oder so angesprochen und es ist ein ganz komisches Erlebnis gewesen. Ich habe natürlich viele Dinge zu erledigen und zu überlegen und als ältester Sohn musste alles Mögliche tun in so einer Situation. Aber ich wollte zuerst sagen, nein, ich kann die Predigt nicht vorbereiten, das geht nicht. Aber dann hat mich Gott so angesprochen und ich hoffe, dass ich euch das weitergeben kann. Das Thema heißt, glückliche Jünger leben in einer verkehrten Welt. Und das ist wirklich mir so bewusst worden. Unser Text steht in Lukas 6 und ich möchte aber schon ab 17 beginnen und ich bitte Irmgard, dass sie uns das vorliest.
Jesus lehrt und heilt. Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros und Sidon um ihn versammelte. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die von bösen Geistern Gepflagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich zu preisen seid ihr, die ihr arm seid, denn euch gehört das Reich Gottes. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Glücklich zu preisen seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich zu preisen seid ihr, wenn ihr um des Menschensohn willen gehasst und ausgestoßen werdet und wenn man euch um seinetwillen beschimpft und euren Namen in den Schmutz zieht. Freut euch, wenn das geschieht. Tanzt und springt vor Freude, denn im Himmel wartet eine große Belohnung auf euch. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den Propheten gemacht. Doch weh euch, die ihr reich seid, denn ihr habt euren Trost damit schon erhalten. Weh euch, die ihr jetzt satt seid, denn ihr werdet hungern. Weh euch, die ihr jetzt lacht, denn ihr werdet trauern und weinen. Und weh euch, wenn alle Leute gut von euch reden. Genauso haben es ja ihre Vorfahren mit den falschen Propheten gemacht.
Der Text ist uns ja wahrscheinlich nicht ganz unbekannt, aber er ist trotzdem immer wieder eine große Herausforderung. Es hilft mir, in die Umgebung, in den Kontext zu schauen, was so rundherum passiert ist. Und wir müssen uns bewusst machen, dass Jesus erst ganz am Anfang seines öffentlichen Wirkens steht. Wir lesen noch nicht viel vorher von ihm. Am Anfang war er sehr beliebt. Und das merken wir auch im Vers 17, dass so viele Leute von so ferne gekommen sind, um ihn zu hören und von ihm geheilt zu werden. Aber gleichzeitig hat sich, und das haben wir letzten Sonntag schon gemerkt, ein ganz massiver Widerstand gegen ihn etabliert. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, das religiöse Establishment, die frommen Leute haben beschlossen, ihn wegzubekommen. Und das schon von Anfang an. Er hat ihnen nicht ins Konzept gepasst. Und so erleben wir schon in Kapitel 6 vom Lukas-Evangelium, dass hier eine Alternative, oder man könnte sagen eine Antithese, zu der damaligen theologischen Lehrmeinung entsteht. Ja. Also Jesus zeigt auf, wie man es anders richtig sehen kann. Es beginnt mit einem anderen, einem neuen oder vielleicht sogar mit dem ursprünglich gemeinten Verständnis des Sabbatgebotes. Und darüber haben wir letzten Sonntag gehört. Der Sabbat ist für den Menschen und nicht der Mensch für den Sabbat geschaffen. Und dann in den Versen 12 bis 16 erwählt Jesus 12 Männer aus den vielen. Wir haben ja gelesen, dass viele Jünger um ihn herum waren, aber 12 wählt er aus. Da kann man sagen, vielleicht ist das jetzt, sind das seine Spezies, seine besonders Beliebten. Wir wissen es nicht so genau, warum genau diese und so weiter. Aber es hat sicherlich auch etwas mit einer symbolischen Bedeutung zu tun. 12 Patriarchen waren die Stammväter des Volkes Israel. Und auch diese waren keine Lämmer, wenn man so sagen kann. Wenn man das mal liest im Alten Testament, was das für Typen waren. Mit diesen hat Gott das Volk Israel im Alten Testament gegründet und aus denen heraus erwachsen lassen. Und es scheint so zu sein, dass Jesus bewusst jetzt 12 neue Stammväter, will ich nicht sagen, aber Apostel erwählt, um damit etwas ganz Neues zu machen. Und weil er etwas Neues macht, ein neues Reich baut, gibt er jetzt eine Regierungserklärung. Das, was wir hauptsächlich betrachten werden von Vers 20 weg, ist nämlich die Regierungserklärung des Königs. Eine Regierungserklärung über ein neues, anderes Reich. Eine Regierungserklärung haben wir in der letzten Zeit auch gehört, oder? Wir haben eine neue Regierung in Österreich und das Erste, was eine neue Regierung macht, zuerst präsentieren Sie mal Ihr Koalitionsabkommen und dann gibt es eine offizielle Regierungserklärung im Parlament, wo dann der Bundeskanzler und der Vizekanzler in diesem Fall sagen, was sie vorhaben. Darüber kann man nun denken, wie man will, aber es ist wichtig. Es muss klar sein, wofür die Regierenden stehen. Leider ist es nicht immer so klar, muss ich auch dazu sagen, aber gut. Und Jesus beginnt hier mit einer Aussage oder mit Aussagen, die so verkehrt sind, dass wir sie eigentlich nicht wirklich verstehen können. Und ich denke, dass diese Regierungserklärung die Basis vom Verständnis für das Reich Gottes sein soll. Und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Diese Regierungserklärung, manche sagen Bergpredigt dazu, ja, ist mir aufgefallen, dass die eigentlich, erstmal ist es, der Haupttext steht ja im Matthäus-Evangelium. Dort ist das ausführlich und breit aufgeschrieben. Aber hier steht, dass es nicht auf dem Berg war. Es steht nämlich in Vers 17 auf einem ebenen Platz. Und es ist auch ein bisschen anders als die Bergpredigt im Matthäus-Evangelium. Es kann sein, dass das einfach anders zusammengefasst ist und dass Lukas das anders verstanden hat. Aber mir scheint es fast so, dass, und das hilft mir eigentlich, die Bibel besser zu verstehen, dass Jesus öfters seine Regierungserklärung, seine Prinzipien, wie es in seinem Reich funktionieren soll, dargelegt hat. Weil wenn Jesus immer wieder das Gleiche gesagt hat, dann haben die Jünger das auch immer wieder gehört und gelernt. Und dann haben wir halt auch wirklich eine verlässliche Grundlage in der Bibel. Das ist nicht so, dass das irgendwann einmal gesagt worden ist und dann vergessen nicht. Ich meine, das, was ich heute sage, das wird da hinten aufgezeichnet. Vielleicht hört es irgendwann mal jemand an, aber es ist trotzdem einmal gesagt und vergessen. Aber Gottes Wort, das, was Jesus gelebt und gesagt hat, das hat sich so eingeprägt in die Jünger, dass sie es uns übermittelt haben. Und der Matthäus, der war einer von den 12, die berufen worden sind, der hat die Regierungserklärung von Anfang an mitbekommen. Der hat sie wahrscheinlich nicht mitgeschrieben, aber das ist in seinen Kopf und in sein Herz hineingegangen. Lukas, der ist viel später nicht direkt dabei gewesen, der hat andere gefragt, wie er sagt, der hat recherchiert. Und jemand hat es ihm erzählt. Ob nun das ein anderes Mal war oder das Gleiche, das sei jetzt dahingestellt. Aber ich denke, es ist für uns auch wichtig, das Wort Gottes, das, was Jesus uns gebracht hat, das, was er gesagt hat, seine Prinzipien, die hat er wahrscheinlich seinen Jüngern sehr, sehr oft gesagt, sodass das wirklich tief ins Herz hineingegangen ist. Für uns ist es auch wichtig, wir müssen es immer wieder hören, damit wir es verinnerlichen. Jesus redet hier nicht zu der großen Volksmenge, sondern im Vers 20 redet er zu den Jüngern. Nicht nur zu den 12, sondern wahrscheinlich zu den vielen, die rundherum gestanden sind. Und jetzt sehen wir, jetzt müssen wir uns mit ein paar prinzipiellen Fragen auseinandersetzen. Ein paar prinzipielle Fragen. Die erste Frage ist, ist Jesus überhaupt der Messias? Wenn er eine Regierungserklärung abgibt, dann muss er ein Reich haben. Und wenn Jesus der Messias aus dem Alten Testament ist, dann muss er ja irgendwie in dieses neue Reich hineinkommen. Und die Menschen haben ihn das immer wieder gefragt. Und er hat nicht immer Ja geantwortet, aber sehr oft hat er gesagt. Aber er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Die Menschen haben nämlich eine ganz falsche Vorstellung gehabt, wo der Messias sein Reich aufbauen wird. Wenn er jetzt sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, so denken wir natürlich als erstes an das Jenseits. Jesus ist bei Gott und sein Reich und wir werden mal dorthin kommen, wenn wir gläubig sind, und das wird das Reich sein, wo wir in Frieden leben. Aber Jesus hat auch was anderes gesagt. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, sagt er den Pharisäern auf die Frage, wann kommt denn dieses Reich? Mitten unter euch ist es schon. Und wenn wir an diese Regierung denken, die Jesus jetzt antreten will, damals antreten wollte und noch immer antreten will und angetreten hat schon, dann ist es die Frage, wo ist dieses Reich? Es ist nicht hier in dieser Welt sichtbar als politisches, militärisches Reich, aber es ist hier mitten unter uns, weil Jesus da ist. Weißt du, wisst ihr, dort, wo Jesus herrscht, in uns, da beginnt Gottes Reich. Und ich denke, wenn er mehr herrschen könnte in mir und in dir und in unserer Gemeinde und unter allen Christen, dann wäre mehr Reich Gottes jetzt schon sichtbar. Aber es ist noch so mangelhaft. Ich finde, wir sind wirklich mangelhaft in der Hinsicht. Aber wir sitzen jetzt da, um zu schauen, wie möchte Jesus regieren? Wie möchte Jesus regieren? Und das ist wirklich paradox. Er hat vier Seligpreisungen, also viermal sagt er, glücklich ist, und viermal sagt er, oje, wehe dir, es ist schlecht für dich. Vier Seligpreisungen, vier Wehrufe. Und wenn wir uns das jetzt mal überlegen, das ist so paradox. Glücklich sind die, die arm sind. Glücklich sind die, die hungrig sind. Glücklich sind die, die weinen, und die, die missachtet sind. Ich habe das jetzt einfach mal zusammengefasst, weil da sagt er dann, also die denen man Schlechtes nachsagt und so weiter. Glücklich sind die, die missachtet sind. Ja, das ist doch ganz paradox für uns. Wer will denn das? Und das nennt ihr glücklich sein? Und die Wehrufe, wenn ihr reich seid, oh, das ist schlecht, weh euch, ihr seid reich, ihr seid satt, ihr lacht, und ihr werdet beachtet und geehrt, weh euch. Jesus, was meinst du damit? Heißt es, dass wir jetzt alle nur mehr, wir dürfen nicht mehr lachen? Wir müssen mit der Trauermine herumrennen? Und wenn uns jemand ehrt, um Gottes Willen, das ist ganz schlecht, ich bin ja nicht wert. Wir müssen alle arm sein und essen sollen wir auch nicht. Ich meine, irgendwie merkt man, das ist nicht ganz unserem Wesen entsprechend. Und ich glaube auch nicht, dass Gott das wirklich will. Ich werde es euch nachher zeigen. Noch, er verstärkt es ja noch einmal. Dreimal verwandelt er, kommen so Umwandlungen. Ja? Der Arme wird plötzlich Teil des Reiches Gottes. Ihm gehört das Reich Gottes. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, das Reich Gottes ist unendlich reich. Und der Arme hat plötzlich das ganze Reich Gottes. Der Hungrige wird satt, und das ist gut. Der Weinende wird lachen. Und umgekehrt, der Reiche verliert den Trost. Das muss ich vielleicht erklären. Das ist ein bisschen ein schwieriger Vers. Da steht, weh euch Reichen, denn ihr habt euren Trost dahin, sagt die Elberfelder. Ihr habt euren Trost schon gehabt in der neuen Genfer Übersetzung. Wenn ich es richtig verstanden habe, heißt es, der Reiche hat sich auf sein Reichtum verlassen, aber das wirkt nicht, das hält ihm nicht. Es ist vergangen, Er verliert diesen Halt. Und der Satte wird hungern und der Lachende wird weinen. Wie sollen wir das verstehen? Wie sollen wir uns mit diesen Dingen zurechtkommen? Ist es ein Verbrechen, eine Sünde, reich zu sein oder genug zu essen zu haben? Dürfen wir überhaupt fröhlich sein? Und ist es schlecht, wenn die Leute gut von uns reden? So wie wir die Bibel kennen, glaube ich, wird jeder von uns sagen, nein, das kann nicht sein. Die Bibel ist nicht prinzipiell gegen materiellen Besitz und Reichtum. Ein Teil, der mir, ein Spruch der aus dem Alten Testament, der das vielleicht ein bisschen unterstützt, ist ein Spruch aus dem Buch der Sprüche von einem gewissen Agur, der betet: Zweierlei erbitte ich von dir und verweigere es mir nicht, bevor ich sterbe. Haltloses und Lügenwort halte von mir fern, und jetzt kommt's: Armut und Reichtum gib mir nicht. Lass mich das Brot, das ich brauche, genießen. Wir beten ja auch, unser tägliches Brot gib uns heute. Damit ich nicht satt geworden leugne und sage, was ist denn der Herr? Und damit ich nicht arm geworden stehle und mich vergreife an dem Namen meines Gottes. Dieser Weise aus dem Alten Testament, der hat es begriffen, dass wenn ich nichts habe, ist die Gefahr der Sünde auch gegeben. Und wenn ich zu viel habe, ist es auch da. Und ein zweiter Vers aus dem Neuen Testament, der mir persönlich auch hilft, ist: Paulus schreibt, sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. Er konnte mit beiden umgehen. In jenes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben als auch Mangel zu leiden. Gottes Reich ist, und die Bibel ist voll mit Feiern und Festen und Tanzen und ich glaube auch mit Lachen. Also kann es nicht sein, dass Gott uns das verbietet. Aber es muss doch irgendeinen Grund geben, warum Jesus das hier so drastisch sagt. Die erste öffentliche Handlung von Jesus im Neuen Testament, im Johannesevangelium, war der Besuch einer Hochzeit. Ja, da haben sie gefeiert, und nicht nur einen Tag lang, und so viel gefeiert, dass der Wein ausgegangen ist. Und Jesus macht neuen Wein. Also es kann nicht sein, dass Jesus dagegen ist. Aber warum sagt er sowas? Umgekehrt, die christliche Enthaltsamkeit oder Askese, sage ich mal, ist sehr wichtig. Es gibt genügend Aufforderungen der Selbstdisziplin, zu fasten, der richtige Umgang mit Geld, auch das Teilen und Weitergeben hat auch seine Bedeutung. Aber warum sagt Jesus sowas Komisches? Und wie ich darüber nachgedacht habe, habe ich eigentlich gedacht, und das ist jetzt, ich hoffe, dass ich euch das jetzt irgendwie verdeutlichen kann, das ist ein richtiges Auf den Kopf stellen. Und zwar geht es doch hin und her. Jesus sagt, wenn ihr arm seid, seid ihr glücklich, er hebt uns rauf. Und wenn ihr reich seid, hinunter. Und dann geht es, warum? Und das Gleiche gilt zum Essen, und das Gleiche gilt, was unsere Anerkennung in der Öffentlichkeit betrifft. Und er dreht uns so schnell herum, dass wir schwindlig werden. Warum? Weil in seinem Reich zählt das alles nichts. Versteht sie mich? Er möchte unsere Blicke auf was ganz anderes hinlenken. Es ist egal. Es ist nicht wichtig, wie wir hier jetzt uns jetzt so fühlen. Ja? Unser Glück ist nicht im Reichtum oder in der Askese. Unser Glück ist nicht in der Anerkennung vor den Menschen oder im Klosterleben oder was immer. Ja? Und jeden holt er in der Situation ab, in der er ist. Und wenn ich heute traurig bin, ich war traurig die Woche, hat mich Gott abgeholt und hat mich froh gemacht. Nicht zum Lachen, aber froh gemacht. Und wenn ich übermütig bin, dann wird er auch manchmal sagen, pass auf. Durch das Umdrehen unserer Wertigkeiten verlieren diese ihre Bedeutung. Was sind unsere Werte? Von denen wird so viel gesprochen jetzt. Die Werte. Was sind unsere Werte im Leben? Es ist nicht mehr so viel wichtig. Nicht mehr so wichtig, ob ich viel oder weniger Geld habe, oder ob ich ein großes oder kleines oder gar kein Auto habe, ob ich die neueste Mode trage oder altmodische Kleider, ob ich iPhone 11 oder 7 oder Nokia verwende, oder ob mein Carbonrad 7 oder 9 Kilo wiegt. Ich habe einfach Sachen aufgeschrieben, die mich persönlich betreffen, ja, ehrlich gesagt. Ob ich eine iWatch trage oder eine Rolex oder... Diese Wertigkeiten sind unwichtig. Und teilweise sind sie uns zum Weh geworden, ein Weh geworden, weil sie uns hindern, auf Jesus zu schauen. Durch das Umdrehen der irdischen Werte verlieren sie an Bedeutung. Sie sind unwichtig geworden. Es ist nicht unwichtig, ob ich durch mein Geld durch meine Arbeit Geld verdiene, werden wir auch aufgefordert, aber die Arbeit, der Beruf, das soll uns nicht mehr so besitzergreifend sein, bestimmend. In der Bergpredigt oder in der Predigt der Ebene, in der Regierungserklärung von Jesus sagt er, es gibt eine andere Priorität in deinem Leben. Und echt glücklich sein, geborgen sein bei Gott, sind wir, wenn wir zuerst nach seinem Reich trachten. Dieser Vers, trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch dazu geschenkt, ist für mich eigentlich schon seit meiner Jugend ein ganz zentraler Vers. Und Gott hat mir so viel dazu geschenkt. Und manchmal bin ich in Gefahr, dass ich diese Add-ons, diese Sachen, die er mir dazu geschenkt hat, zu wichtig nehme. Aber dann kann es sein, dass ich unglücklich werde. Gehen wir zurück zum Ursprünglichen. Jesus ist nicht einer, der uns alles wegnimmt, der uns in die Askese ruft, der uns einschränkt, der will, dass wir mit einem Trauergesicht herumlaufen. Jesus ist einer, der uns alles andere dazugeben möchte, aber zuerst Gottes Reich, zuerst seine Regierung, zuerst Jesus in meinem Herzen. Amen.